Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 24. Mai. Es war einmal eine Volkspartei, die hieß CDU. Und sie war mit einem eigenartigen Fluch belegt. Sie sah fast schon leblos aus und lag lange Zeit in einem tiefen Schlaf, gemeinsam mit ihrem ganzen Hofstaat. Die Königin Angela und die Kronprinzessin Annegret hofften, dass der Hauch der Jugend sie eines Tages wieder wachküssen würde.
Ich kann vielleicht etwas lernen, wie selbstverständlich das Internet heute ist im Gebrauch vom Lernen. Ich kann etwas lernen über die Freizeitvorstellungen oder die Berufsvorstellungen von jungen Leuten. Ich kann vor allen Dingen vielleicht auch lernen, wo sie unsere Gesellschaft ungerecht finden und was sie sich wünschen, was verbessert werden sollte. Also ich bin gespannt.
Es geht um das Thema politische Bildung, gleich politischer Bindung und um die Frage, wie Schülerinnen und Schüler sich stärker und besser einbringen können. Also das, was unsere Demokratie am Ende des Tages auch zusammenhält.
Viele Jahre gingen ins Land, bis endlich etwas Zauberhaftes passierte. Ein Prinz mit blauen Haaren kam herangeritten aus diesem jugendlichen Königreich namens YouTube. Der ungestüme Jüngling hieß Riso und traute sich nicht gleich mit dem Wachküssen zu beginnen. Also versuchte er, die schlafende Schönheit Annegret mit Worten wachzurütteln. Er rief laut vor den Burgmauern der Partei, was alles nicht so gut läuft aus seiner Sicht.
Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinung Politik machen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
Die schläfrige Prinzessin gähnte nur lustlos und schickte einen der diensthabenden 7 Zwerge, den aufgebrachten Jüngling Riso, zu beruhigen. Der Zwerg war auch noch jung, redete aber so, als hätte er einen langen weißen Bart. Philipp Amthor hieß er und sprach alt und klug in einem.
In der Tat wurde ich gefragt, ob ich mit einem Video darauf reagieren könnte und das hat auch viel Freude gemacht bei dem Dreh, aber nach längeren Diskussionen, auch wenn man dann schaut, wie die Diskussion sich entwickelt hat, finde ich, ist es so, die besten Lösungen und Gespräche findet man, wenn man sich miteinander an einen Tisch setzt.
Und am Ende überbrachte der Prinz Riso die frohe Kunde, dass Prinzessin Annegret bereit sei, sich zu erheben und ihn am runden Tisch des Dialogs zu treffen. Denn immerhin war das ja ein echter Kerl und keiner von dieser
Latte Macchiato-Fraktion, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen.
Und wenn Prinzessin Annegret nicht vor Müdigkeit doch noch gestorben ist, dann umarmt sie die Jugend und der Mann mit den blauen Haaren wird Mitglied ihrer persönlichen Leibgarde, die sich Junge Union nennt. Unsere Themen heute. Übermorgen ist Europawahl. Alle wollen gute Europäer sein, das ist ja klar. Aber was genau bedeutet das eigentlich in einer Welt, die einem Pulverfass gleicht? Darüber habe ich mit dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, dem früheren Botschafter der Bundesrepublik in den USA, Wolfgang Ischinger, gesprochen.
Bei der Frage der Konfliktbeilegung sitzen wir am Spielfeldrand und haben bestenfalls eine Beobachterrolle. Das ist unerträglich.
Die Hauptversammlung der Deutschen Bank war für Vorstandschef Christian Sewing und den Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner mit Sicherheit unangenehm. Aber ging am Ende dank ihrer Entlastung durch die Mehrheit der Anteilseigner glimpflich zu Ende. Einer der schärfsten Kritiker gestern war Markus Kienle von der Schutzvereinigung der Kapitalanleger.
Jemand, der in seiner Vorstandsrede sagt, wir, damit meint er ich, Devin und mein Team, haben die Bank wieder profitabel gemacht. Da stelle ich mir die Frage, in welchem Paralleluniversum leben die eigentlich und welche Pillen haben die geschluckt?
Aber wo genau steuert das Institut eigentlich hin und kann es die Wende zum Besseren überhaupt noch schaffen? Das wollte ich von Otto Steinmetz wissen, dem ehemaligen Risikovorstand der Dresdner Bank, der davor im Risikomanagement der Deutschen Bank gearbeitet hatte.
Dann kann ich nur sagen, wo Rauch ist, da ist auch Feuer.
Und wir feiern an diesem Freitag den wohl eigensinnigsten und gesellschaftspolitisch relevantesten Musiker unserer Zeit. Like a Rolling Stone. Den Syrienkrieg haben Putin und Diktator Assad für sich entschieden. Und was folgt, ist nicht Frieden, sondern ein neuer Konfliktherd. Der Iran. Genauer gesagt, die Islamische Republik Iran ist zur Zielscheibe der amerikanischen Regierung geworden. Hinzu kommt, der Handelskrieg zwischen China und den USA erreicht immer neue Eskalationsstufen. Und währenddessen erkalten die transatlantischen Beziehungen und auch innerhalb Europas werden die Gräben größer und nicht kleiner. Also, zwei Tage vor der Europawahl betrachten wir eine Welt in Unordnung. Und da hatte ich das dringende Bedürfnis, diese Welt in Unordnung mit einem zu sortieren, der die Welt nicht nur kennt, sondern an ihrer Gestaltung aktiv teilnimmt. Wolfgang Ischinger ist nicht nur der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, nicht nur der ehemalige Botschafter in Washington und London, sondern vor allem in politischen und diplomatischen Krisen ein geschätzter Gesprächspartner und Unterhändler. Hier seine Bestandsaufnahme. Einen schönen guten Morgen, Wolfgang Ischinger.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie sind ja von Hause aus Diplomat und messen dieser Welt ständig die Temperatur. Und deswegen meine erste Frage, Herr Ischinger, wo steht das Quecksilber heute Morgen? Kalt, warm, erhöhte Temperatur oder läuft es irgendwo schon heiß?
Zumindest erhöhte Temperatur mit Potenzial explosionsartigen Heißlaufens an verschiedenen Krisenherden. Und ich denke natürlich unter anderem an die Konfliktlage am Persischen Golf.
Das ist ja derzeit offenbar der heißeste Frontabschnitt in der Auseinandersetzung. Zwischen wem eigentlich? Wer steht wem dort gegenüber? Ist das Sunniten gegen Schiiten der beherrschende Konflikt oder sind es die Großmächte, die sich dort duellieren?
Also es wäre ja schön, wenn man die Lage am Persischen Golf so ähnlich definieren könnte wie in der guten alten Zeit den Kalten Krieg. Zwei Blöcke, klar voneinander unterscheidbar, die sich gegenüberstanden und sich mit Mutual Assured Destruction gegenseitig vom Krieg abzuhalten versuchten.
Mit was bitteschön?
Mit Mutual Assured Destruction. Ja, also mit der Androhung gegenseitiger Zerstörung.
Ja.
Leider ist es im Golf viel, viel komplizierter. Wir haben es hier mit einer multiplen Konfrontationslage zu tun. Da steht also der Iran gegen Israel. Dann steht der Iran gegen Saudi-Arabien. Dann stehen natürlich die Palästinenser und ihre arabischen Unterstützer gegen Israel. Dann steht Katar als Golfstaat gegen Saudi-Arabien. Und dann steht, sagen wir mal, die Türkei gegen Ägypten. Und Ägypten mit Saudi-Arabien gegen Katar und die Türkei. Und dahinter die Großmächte, die sich um Einfluss in dem syrischen Drama streiten. Ich denke vor allen Dingen natürlich an die russische Politik in der Region.
Die ja sehr erfolgreich war.
Bisher, jawohl, glänzend erfolgreich war. Die Frage ist nur, ob das wirklich für Russland, für das russische Ansehen in der Welt, für die russischen strategischen Interessen wirklich ein langfristiger Erfolg sein kann. Mir kommt die russische Außenpolitik gelegentlich so vor wie ein Silvesterfeuerwerk, das sehr eindrucksvoll brennt, alles erleuchtet, aber dann nach zwei Minuten wieder in Dunkelheit versinkt. Und dadurch das schwankende Engagement der USA, einmal Rückzug, die wiederholten Beteuerungen Trumps schon in seinem Wahlkampf, ich kritisiere die Politik meiner Vorgänger, Kriege in der Region zu führen, ich werde das Gegenteil tun, dann aber die militärischen Drohungen, die gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen von ihm und seinem Berater ausgestoßen werden, diese Heiß-Kalt-Bäder, die Trump zu dem Präsidenten der Verunsicherung machen. Übrigens auch uns gegenüber, aber vor allen Dingen in der Region.
Aber steckt dahinter bei den Amerikanern und bei Donald Trump ein Muster, ist für Sie zu erkennen, dass kalt-warm drohen und das Zurückweichen von der Drohung. Wir sehen das ja sowohl bei Nordkorea als auch im Handelskonflikt mit China. Zwei vor, einen zurück. Ist das the art of the deal, wie der US-Präsident uns verkaufen will? Oder ist das einfach nur verworren?
Nein, ich denke schon, dass jedenfalls aus der Sicht des amerikanischen Präsidenten dies sein in früheren Aufgabenbereichen erprobtes Rezept ist. Was seine Rolle als Präsident angeht, ist allerdings die Frage erlaubt, wo bitteschön hat dieses Kalt-Warm-Bad denn einen nachhaltigen Erfolg erzeugt? Also ich sehe den Erfolg mitnichten in der Nordkorea-Frage. Das ist ja eher ein Schauspiel gewesen, das ohne irgendein tangibles, festhaltenswertes Ergebnis bisher ausging. Gibt es irgendeinen Fortschritt in der amerikanischen Russland-Politik? Ja, ich glaube, das ist sein Versuch einer Strategie. Bisher ist sie jedenfalls nicht nur nicht erfolgreich gewesen, sondern hat zu einer Stagnation und zu einem Reputationsverlust der amerikanischen Außenpolitik geführt. Und das Schlimmste, Herr Steingart, aus meiner Sicht ist, das große Plus der amerikanischen Politik in dem letzten halben Jahrhundert war, dass die USA ja nicht nur als überragende Militärmacht protzen konnten, sondern dass sie das Weltgeschehen mit dem beeinflussen konnten, was wir Soft Power nennen. Also der kulturelle Einfluss, also die Filme, die Blue Jeans, das Weiße Haus eines Bill Clinton oder Barack Obama, die großartigen Universitäten, die ganze Welt strebt nach Amerika, Silicon Valley. Das riskiert dieser Präsident. Ich kann nicht erkennen, dass das für Amerika irgendeinen langfristigen Vorteil bieten kann.
Aber Herr Ischinger, lassen Sie mich kurz die Gegenrede machen. Was halten Sie davon? Wir Europäer trauen uns doch gar nicht, unsere Interessen zum Beispiel gegenüber dieser doch sehr übergriffigen Wirtschaftsweltmacht China zu formulieren. Wir trauen uns im Nahen Osten, Sie haben vom Feuerwerk der Russen gesprochen, unsere Außenpolitik ist doch bestenfalls ein Tischfeuerwerk. Wir trauen uns doch gar nicht, Position zu beziehen. Was ist davon zu halten, dass Trump die Neuordnung in Nahost mit dem in die Knie zwingen des Iran aktiv angeht? Der Iran ist enorm geschwächt und wird das womöglich als Mullah-Regime nicht überleben.
Natürlich haben Sie einen Punkt. Ich teile absolut Ihre Meinung, dass die Europäische Union in manchen außenpolitischen Fragen eine Bankrotterklärung hingelegt hat. Wenn man mal an die europäische Rolle im Syrienkrieg denkt. Millionen von Flüchtlingen kommen zu uns. Bei der Frage der Konfliktbeilegung sitzen wir am Spielfeldrand und haben bestenfalls eine Beobachterrolle. Das ist unerträglich.
Wir haben ja nicht mal Ideen. Wir haben das Problem landet zu 100% bei uns auf dem Tisch. Frau Merkel riskiert fast ihre Koalition, ihre Reputation und es gibt keine zielführende Idee zur Lösung der Mutter aller Konflikte, nämlich der Flüchtlingswelle aus Syrien.
Ja, also hier muss Führungskraft natürlich von den Großen kommen. Wenn wir uns also die Frage stellen, wie kann Europa in einer Welt, die zunehmend wieder unglücklicherweise von Großmachtrivalitäten geprägt zu sein scheint, seine eigenen Interessen deutlich machen, verteidigen und zur Geltung bringen. Und das geht nur, wenn Europa tatsächlich in der Zukunft mehr mit einer Stimme spricht. Ein Europa, das den Auftrag erfüllt, den Emmanuel Macron großartig in 4 kurzen Worten beschrieben hat. Une Europe qui protège. Ein Europa, das schützt. Also schützt nicht im Sinne von Protektionismus, Abschottung, sondern schützt im Sinne von Schutz vor äußeren Risiken und Gefahren und Schutz der Grenzen gegen illegale Migration und so weiter und so weiter.
Gerade dieser Macron, Herr Ischinger, wird ja von den hier zur Wahl stehenden Parteien, vielleicht mit Ausnahme der FDP, die sich mit ihm jetzt verbündet hat, abgelehnt. Oder auch gleich ignoriert. Dieser Macron hat ja gerade in seinen europapolitischen, auf Einigung zielenden Vorschlägen hier keinen Resonanzkörper bei SPD, CDU und CSU gefunden, oder?
Wiederum kann ich Ihnen überhaupt nicht widersprechen. Das ist sicherlich richtig und bedauerlich. Und das ist der Mangel an strategischen Elementen in unserer Politik. Frankreich macht das übrigens natürlich genauso falsch, wenn wir alle außenpolitischen Entscheidungen nur unter innenpolitischen taktischen Gesichtspunkten wahrnehmen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir weder in Moskau noch in Washington noch in Peking wirklich ernst genommen werden.
Aber wie kann die Europawahl dazu beitragen? Wenn man die Wahlplakate an sich Revue passieren lässt, dann ist von Diesel retten AfD bis Europa stärken Allgemeinplätze, wohin das Auge schaut, schade um die Bäume, die damit beschlagen werden, nicht eine außenpolitisch valide Aussage.
Naja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Wahl nun keineswegs zu einem großen Aufmarsch extremer Parteien ganz rechts und ganz links führt, sondern dass sich die Parteien, die sich den Ideen des Rechtsstaats, der Menschenrechte, der Demokratie verpflichtet fühlen, dass die sich doch im Wesentlichen durchsetzen. Also die proeuropäische Stimmungslage ist ja gar nicht schlecht in der EU. Wenn das Wahlergebnis das erlauben sollte, dann ist doch die große Chance, dass wir an die Spitze der Europäischen Union, es ist ja das gesamte Spitzenteam neu zu wählen, neu zu ernennen, dass wir charismatische Führungspersönlichkeiten aus der allerersten Reihe in Brüssel haben, dass wir Menschen haben, die führen und inspirieren können. Solche Schwergewichte brauchen wir.
Aber dann Butter bei die Fische, Herr Ischinger. An wen denken Sie, welche Nation mit welcher Persönlichkeit?
Ich lasse mich dazu hinreißen, eine Bemerkung zu machen. Die Bundeskanzlerin hat ja unlängst ihren Entschluss bekräftigt, dass sie persönlich kein Nachfolgeamt nach ihrer Kanzlerschaft anstrebt, auch nicht eines in der EU.
Ein Fehler.
Das mag man bedauern. Was ich sagen möchte ist, wenn es gelingt, Figuren, Persönlichkeiten wie Angela Merkel, es gibt ja auch noch ein paar andere in Europa, die vielleicht was Größe und Beständigkeit und Klugheit und Erfahrung angeht, mit ihr mithalten können.
Christine Lagarde zum Beispiel auf der französischen Seite?
Ja, warum nicht? Leute, die mitreisen können. Wir müssen dahin kommen, dass die Bürger, die Wähler, Europa nicht als ein großes Finanzamt betrachten, das unsere tägliche Welt reguliert, sondern dass das ein historisch einmaliges Projekt ist. Und Brüssel darf nicht entrückt sein, Brüssel muss hier sein.
Ich sehe, Sie sind schon auf dem Reformdampfer. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Steinert. Es war eine Freude. Danke Ihnen sehr.
Die Deutsche Bank kann es derzeit niemandem recht machen. Und schon gar nicht den Investoren. Dass der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner auf der Hauptversammlung gestern Fehler eingestand, konnte die Aktionäre immerhin so weit beruhigen, dass sie ihn doch noch entlastet haben. Besonders deutliche Worte fand Markus Kienle auf der Hauptversammlung. Er ist vom Vorstand der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Rund 5000 Mitglieder hat sein Verein und für ihn ist die Deutsche Bank ein Sanierungsfall. Ich habe ihn angerufen und direkt nach der Hauptversammlung, ich glaube direkt vor der Halle, erreicht.
Hallo?
Ja, Gabor Steingart hier.
Ja, Herr Steingart. Prima, dass das jetzt so klappt.
Das war, hatte ich das Gefühl, ein wenig Ihr Tag und der von anderen Aktionären und Anlegern, die dem Vorstand und auch dem Aufsichtsrat mal die Meinung gegeigt haben, oder?
Das ist in der Tat so, wenn sich das auch nicht so unbedingt in den Abstimmungsergebnissen widerspiegelt. Aber es ist heute auch deutlich geworden, dass die Geduld am Ende ist. Dass es das langsam Zeichen geben muss, dass es wirklich in die Zukunft geht und nicht nur in die Vergangenheit.
Wie ist Ihr Gefühl, wie reagieren Vorstände und Aufsichtsrat auf die Dauerkritik, die ja auch den Beteiligten nicht gefallen kann? Der Aktienkurs, die hohen Kosten, die geringen Profitraten der einzelnen Bereiche. Wie haben Sie die verantwortlichen Manager wahrgenommen heute? Demütig?
Teils. Bei der Vorstandsrede von Herrn Rehling habe ich mich das ein oder andere Mal daran erinnert gefühlt, an so sektiererische Religionsgemeinschaften. So das Mantra, wir sind die Tollsten, wir sind die Besten, wir sind die Schönsten, wir sind die Größten. Ja, jemand, der in seiner Vorstandsrede sagt, wir, damit meint er ich, Sewing und mein Team, haben die Bank wieder profitabel gemacht. Da stelle ich mir die Frage, in welchem Paralleluniversum leben die eigentlich und welche Pillen haben die geschluckt?
Hat der Vorstand, der Aufsichtsrat Versuche gemacht, im Vorfeld mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, auf Sie besänftigend oder auch nur ausgleichend zu wirken? Hat es einen solchen?
Nein, gar nicht. Es gab ein Vorgespräch, das ist aber nicht unüblich. Da tauscht man sich darüber aus, was so die Punkte sind, die man sieht. Ja, es gibt dann Erläuterungen dazu, aber es gibt keinerlei Versuch der Einflussnahme. Da bin ich auch vollkommen unempfindlich.
Haben Sie manchmal auch sowas wie Mitleid mit dem Vorstandsvorsitzenden, der ja eine sehr undankbare Aufgabe übernommen hat, ein Institut, das er nicht in die Situation gebracht hat, in der es sich heute befindet, sanieren zu müssen?
Mitleid ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ein bisschen Verständnis, weil ich glaube, dass wenn die das sagen dürften, was sie wollten, was sie könnten, hätten vielleicht die Aktionäre beim einen oder anderen Punkt mehr Verständnis. Ich glaube, dass sich keiner vorstellen kann, wie gewaltig die Probleme sind und waren, die bereits gelöst sind und die es noch zu lösen gilt. Wenn Herr Seewing sagt, wir müssen jetzt in der Integration das und das jetzt machen, dann muss er sich mit zig Interessengruppen abstimmen. Manchmal denke ich auch, dass sie nicht so können, wie sie eigentlich wollen, dass es selbst mehr Widerstände gibt, als man der Hauptversammlung sagen kann oder sagen will.
Herr Kiende, dann bedanke ich mich.
Das Gleiche, vielen Dank.
Die Probleme haben ein Gesicht, das ist ja richtig, aber sie haben auch eine Struktur. Darüber habe ich mit Otto Steinmetz gesprochen, der als Vorstand der Dresdner Bank für deren Risikomanagement zuständig war. Und vorher hat er bei der Deutschen Bank den Einstieg in das Investmentbanking als Zäsur erlebt. Und wie schaut ein so erfahrener, sagen wir ruhig, Haudegen der Bankenwelt auf die Ereignisse der Gegenwart? Einen schönen guten Morgen, Otto Steinmetz.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Warum kommt die Deutsche Bank auch unter der Führung von Christian Seewing nicht so auf die Füße, dass der Aktienkurs sich stabilisiert und das Institut insgesamt vitaler dasteht? Was ist der Grund dafür?
Also es ist einmal, glaube ich, immer noch eine ungelöste kulturelle Frage. Ich glaube, der Vorstand müsste auch mal klar hingehen und sagen, das waren die Fehler, die wir begangen haben. Denn es sind ja, also reihenweise haben ja Mitarbeiter das Haus verlassen. Und dann kommt natürlich dazu, die Gewinne sind erheblich beeinträchtigt durch weiterhin eine hohe Kostenstruktur und allfällige Zahlungen, die aus den Fehlleistungen der Vergangenheit resultieren.
Kann diese Deutsche Bank noch gesunden?
Also ich traue Herrn Seewing sehr viel zu, aber die Zeit arbeitet dagegen. Und natürlich ist so ein Institut mit so einem Aktienpreis von unter 7 Euro ist natürlich anfällig. Und wenn ich sehe, welche hochkarätischen Leute das Handtuch schmeißen bei der Deutschen Bank, dann kann ich nur sagen, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Und man muss natürlich auch hinterfragen, was der Aufsichtsrat in den letzten Jahren entschieden hat.
Die Börsenzeitung sagt, der Niedergang hat einen Namen, Paul Achleitner. Würden Sie diese Titelzeile unterschreiben?
Dazu möchte ich nichts sagen.
Also, wir verlassen dieses Gespräch, Herr Steinmetz, mit dem etwas unguten Gefühl, dass wir noch nicht das Ende, noch nicht den Schlussakkord dieses Frankfurter Dramas gesehen haben, richtig?
Nein, haben wir noch nicht gesehen, aber ich hoffe, dass wir die Kurve bekommen.
Wir werden sehen, Herr Steinmetz, wie diese Geschichte weitergeht. Für den Moment jedenfalls bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufklärungsarbeit und Ihre Sicht auf diese Dinge.
Wiederhören, Herr Steingart.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Bob Dylan zwar älter, aber nicht gesetzter wird. Er ist immer noch auf seiner Never-Ending-Tour. Die heißt tatsächlich so. Und warum? Weil er seit über 30 Jahren durch die Welt tourt. Der erfolgreichste Singer-Songwriter der Popgeschichte mit über 100 Millionen verkauften Platten. Er tingelt durch alle Kontinente und im Moment ist er in Skandinavien unterwegs. Norwegen, Schweden, Dänemark. Im Juli tritt er dann in Deutschland auf, in Braunschweig, Mainz, Hamburg und danach geht es weiter nach England und nach Irland. Er ist ein Nomade, besitzt gar keinen festen Wohnsitz, sondern ist ewig auf Reisen. Like a Rolling Stone eben. Like a Rolling Stone. Er hat sich seine Kauzigkeit und Unnahbarkeit bewahrt. Bis heute weigert er sich unerschütterlich, seine Songs, seine poetischen Texte und auch das Rezept seines Ruhmes zu erklären, falls es da überhaupt ein Rezept geben kann.
You feel that part of the popularity is because of a identification of your audience with you or with what you're saying or what you've been writing about.
I have no idea.
Just
Mr. Dillon, you seem very reluctant to talk about the fact that you're a popular entertainer and you're a most popular entertainer.
Well, what do you want me to say?
Well, I don't understand why you...
What do you want me to say? What do you want me to say about it? What do you want exactly me to say? You want me to jump up and say hallelujah and crash the cameras and do something weird?
Als er den Literaturnobelpreis bekam, Sie erinnern sich, ging er nicht zur offiziellen Verleihung. Da hätte er sich ja erklären müssen. Also tourt er immer weiter und weiter und singt Blowing in the Wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Bob Dylan wird genau heute 78 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, du Poet, in unwirklicher Zeit. Ich wünsche Ihnen ein heiteres Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkamp.